Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heimen.
Sie hören SWR 1 Rheinland-Pfalz. Wir stehen am Anfang der ARD-Themenwoche zum Glück. Und als Gast begrüße ich heute die Journalistin Sandra Roth. Sie ist keine Glücksforscherin, hat sich nicht wissenschaftlich mit dem Thema befasst. Aber sie hat ein Buch geschrieben, das sehr unter die Haut geht, einige sehr traurige Momente hat und doch ganz viel übers Glück verrät. Das Buch Lotta Wundertüte – Unser Leben zwischen Bobbycar und Rollstuhl. Herzlich willkommen, Sandra Roth.
Hallo.
Frau Roth, als ich Kollegen erzählt habe, dass wir beide uns zum Auftakt der ARD-Themenwoche zum Glück miteinander unterhalten, gab es erstmal zwei Reaktionen. Reaktion 1 war, das ist sicherlich der falsche Gast zum Thema, denn die Frau hat eine schwerbehinderte Tochter. Ja. Die kann ja ganz viel über Sorgen und Probleme erzählen, aber wenig über Glück. Und die zweite Reaktion, wenn du mit einer solchen Frau darüber sprichst, wie glücklich ihr Leben ist, dann banalisierst du ihr Schicksal und das, was sie täglich leisten muss. Können Sie die Reaktion verstehen?
Ja, ich kenne die Reaktion. Als ich jetzt gesagt habe, ich gehe zu einem Radiointerview zum Thema Glück, dann hieß es, naja, vielleicht bist du eher ein Kandidat für Thema Pech. Aber Leute mit zwei gesunden Kindern und einer stabilen Ehe und einem Reihenhaus und einem Hund und dem Auto davor, die sind ja auch nicht automatisch glücklich. Also man hat ja kein Abo auf Glück. Und genauso gilt das umgekehrt. Bloß weil jemand ein schwerbehindertes Kind hat, heißt das ja nicht automatisch, dass er unglücklich ist.
Würden Sie sich denn selbst als glücklich bezeichnen?
Nicht weniger glücklich als vor 4 Jahren, als es meine Tochter noch nicht gab. Ich glaube, das ist ein völlig verständliches Vorurteil, das man hat, dass man denkt, in der Situation muss man eigentlich unglücklich sein.
Sie haben ja ein gesundes Kind, einen inzwischen 6-jährigen Sohn, den Sie im Buch Ben nennen. Die echten Namen der Kinder behalten Sie für sich, um die Kinder zu schützen. Das finde ich auch gut. Und Sie stellen im Buch sich und Ihrem Mann auch die Frage, wärst du denn glücklicher, wenn das zweite Kind auch gesund wäre? Wie sähe denn da Ihre Antwort aus?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwere Frage, weil das ist ja rein hypothetisch. Aber mein Mann meinte, der hat gefragt, wir müssten doch eigentlich unglücklich sein. Warum sind wir eigentlich nicht unglücklich? Warum ist das alles so normal? Warum fühlt sich das so alltäglich an, Medikamente zum Frühstück zu geben? Warum stört es uns gar nicht mehr, dass da ein Rollstuhl ist? Warum können wir beim Italiener stundenlang über Rollstühle diskutieren und sagen, schau mal, der ist doch toll, nein, der ist viel toller? Ich glaube, es schleicht sich halt einfach dieser Alltag ein. Dann wird selbst das Unglück oder das, was von außen wie Unglück aussieht, zum Alltag irgendwann und ist dann auch nicht mehr so schlimm. Ja, wären wir glücklicher? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich jetzt das Glück, was ich vorher schon hatte, viel mehr wahrnehmen kann. Also, dass ich die kleinen Momente einfach mehr schätze und dass ich dankbarer geworden bin für das, was ich habe, weil ich habe ja ganz viel, finde ich.
Nur damit wir mal verstehen, was Lotta hat. Sie hat eine Vena Galeni-Malformation. Was ist das genau?
Das ist eine Gefäßfehlbildung im Kopf. Also die Vena Galeni haben wir alle. Das ist eine Ader im Gehirn. Und Malformation heißt nichts anderes als Fehlbildung. Das Risiko dafür liegt bei 1 zu 25.000. Das ist eine Laune der Natur. Wenn man das umrechnet, haben das ungefähr 27 Babys pro Jahr in Deutschland.
Was kann denn Lotta und was kann sie nicht?
Sie kann nicht sich selbstständig fortbewegen. Sie kann nicht alleine sitzen. Sie kann sich nicht an der Nase kratzen. Sie ist schwer sehbehindert. Sie hat Epilepsie. Kann nur püriert essen, also kann keine feste Nahrung essen, weil sie nicht kaut. Die schluckt einfach runter. Das erste Gummibärchen, das wäre auch das letzte. Sie kann aber, ja, sie kann zum Beispiel püriert essen. Also man kann Pizza pürieren, das schmeckt ihr wahnsinnig gut. Die hört sehr gerne, wenn jemand ihr vorliest. Die mag es, wenn sie im Mittelpunkt steht. Ja, sie kann uns alle ziemlich fest im Griff haben, obwohl sie nicht selber greifen kann. Also sie kriegt immer den letzten Schokopudding. Naja, die hat halt sehr viel Spaß am Leben.
Und sie kann lachen.
Ja, sie kann lachen. Das ist wirklich wahr. Und das ist etwas, das nicht selbstverständlich ist. Also meine Tochter hat zum ersten Mal gelächelt mit 6 Monaten. Also normalerweise lernen Babys so lächeln, ungefähr bewusst lächeln mit 6 Wochen. Und selbst die Zeit davor kam mir bei meinem Sohn ewig vor, bis da mal was zurückkommt. Und in diesen 6 Monaten habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, ob die jemals lächeln wird. Weil das hieß schon, wahrscheinlich entwicklungsverzögert und wahrscheinlich eventuell auch behindert. Und ich habe mich dann gefragt, heißt denn behindert eventuell auch, dass man nicht lächeln kann? Ja, und als das erste Lächeln dann kam, das war Magie.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Roth, ich hatte schon viele Glücksforscher in Leute zu Gast und letztlich kommen die immer zu ähnlichen Resultaten. Zum Beispiel, wenn man glücklich sein will, dann hilft es, unsere Erwartungshaltung einfach auch mal etwas zurückzuschrauben. Denn wenn wir nicht ganz so hoch gesteckte Erwartungen haben, dann lassen die sich auch eher erfüllen und dann stellt sich bei uns auch eher ein Glücksgefühl ein. Wie sehen Sie das?
Das ist ja interessant. Wenn mir das jemand vor 4 Jahren gesagt hätte oder ich sag mal vor 3 Jahren, als meiner Tochter noch sehr schlecht ging und ich auch noch wirklich gehadert habe damit, dass sie eventuell behindert sein wird und einfach eine wahnsinnige Angst gehabt habe, da wäre mir das sehr zynisch vorgekommen, wenn mir jemand gesagt hätte, du musst deine Erwartungen senken, dann bist du auch nicht unglücklich. Aber wir haben das dann tatsächlich, wenn ich zurückblicke über den Zeitraum, automatisch irgendwann gemacht. Also irgendwann haben mein Mann und ich uns unterhalten und er hat gesagt, ja, okay, dann sitzt sie vielleicht im Rollstuhl, aber ist doch egal, dann kaufen wir halt einen super schönen Rollstuhl und Hauptsache, sie kann sprechen. Oder Hauptsache, sie ist geistig da. Also das ist ja schon, dass man seine Erwartungen senkt, dass man versucht, eine Hierarchie aufzumachen und zu sagen, okay, was von dem, was ich mir für mein Kind wünsche, ist mir denn am wichtigsten? Ist mir am wichtigsten, dass sie laufen kann? Ist mir am wichtigsten, dass sie mit mir reden kann? Oder dass sie stabil ist? Das ist ja dann quasi der niedrigste Wunsch, dass man sich einfach nur wünscht, dass das Kind nicht ständig mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus muss. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist das so, wenn ich abends meine Tochter ins Bett bringe und denke, heute war kein Anfall und dann bin ich schon glücklich. Dass eben Glück die Abwesenheit von Unglück ist. Das stimmt schon, wenn man das schafft, diese Erwartung loszuwerden.
Aber ist natürlich ein mühsamer Prozess, von solchen Erwartungen Abstand zu nehmen.
Kann das, glaube ich, auch nicht bewusst. Also ich weiß nicht, ob man sich das vornehmen kann, sich von Erwartungen zu verabschieden. Bei mir war das fast ein Akt der Selbstverteidigung. Weil wenn ich das nicht geschafft hätte, ich glaube, dann wäre ich heute sehr, sehr unglücklich. Und wenn Sie an einem Abgrund stehen und schauen da runter und Sie wissen, wenn Sie sich jetzt noch ein bisschen bewegen, dann fallen Sie runter, dann treten Sie automatisch einen Schritt zurück. Und genauso ist das mit Erwartungen. Wenn ich merke, ich erwarte von meinem Kind, dass es irgendwann laufen kann und gehe zur Physiotherapie und sage ständig, wie können wir ihr denn helfen? Wie können wir das denn hinkriegen, dass dieses Kind mal läuft? Und die Therapeutin sagt, Sie müssen abwarten, darum geht's jetzt erstmal nicht. Und irgendwann merkt man halt, da passiert ganz viel schon. Die läuft vielleicht nicht, aber die macht die Hand auf und die hält plötzlich den Nacken viel gerader und macht den Rücken gerade. Und wenn ich immer nur drauf gucke, was das Kind nicht kann und immer an die Zukunft denke, dann sehe ich ja gar nicht, was die jetzt im Moment schafft. Und in dem Moment macht sie den Rücken gerade und das macht mich jetzt glücklich, weil ich denke, wow, toll, guck mal, wie toll die sich hält. Und dann ist es völlig egal, ob das irgendwann dazu führt, dass sie laufen kann oder nicht. Das ist mir mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht mehr so wichtig. Jetzt im Moment ist schön und der Rest ist egal.
Was ist Ihnen denn wichtig?
Ich sag mal, erstmal keine Notarzteinsätze, keine Anfälle. Sowas, wenn mein Kind einfach Freude hatte, zum Beispiel auf dem Spielplatz und gewippt hat und dabei ganz lauthals gelacht hat. Oder wenn mein Sohn einen schönen Tag in der Schule hatte, der ist gerade eingeschult worden. Und wenn der abends noch erzählt, wie das war. Oder wenn der abends noch mal schreit, Achtung, fertig, Knutattacke. Und dann stürzt er sich auf meine Tochter und begräbt die unter sich und die lacht dann noch und freut sich. Dann ist das ein schöner Tag. Und ich glaube, das ist der ganz normale Alltagsglück, das man auch mit Kindern haben kann, die nicht behindert sind. Ich hätte das früher vielleicht einfach nicht so gesehen. Also früher habe ich mir dann Gedanken gemacht, wenn wir mal die Pampers los sind, als mein Sohn noch klein war. Ne? Der war 2, als meine Tochter geboren wurde und als die ganze Geschichte losging. Wenn die Baustelle mal vorbei ist, wir haben unser Haus umgebaut, wenn endlich mal der Kindergarten losgeht, dann kommt irgendwann eine gute Zeit. Oder das war aber auch schon eine gute Zeit, das war eine tolle Zeit. Und vielleicht sieht man das einfach manchmal nicht genug.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Vergleichen macht unglücklich, da sind sich die Glücksforscher relativ einig. Es ist ungesund, immer danach zu schielen, dass die anderen vielleicht mehr haben oder mehr können als wir. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch menschlich zu vergleichen. Sie, Frau Roth, beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie am Anfang Probleme hatten, sich mit Eltern zu treffen, die ein Kind in Lottas Alter hatten, weil sie es einfach zu sehr geschmerzt hat, zu sehen, was das andere Kind im Vergleich zu Lotta schon kann. Wie lange hat das gedauert, bis sich das gelegt hat?
Das kam und ging in Wellen. Also da gab es Tage, an denen konnte ich das abhaben, wenn die Nachbarstochter laufen lernt und draußen vorm Fenster geht und dann freue ich mich mit der Mutter oder mit dem Kind und denke, ach, schau mal, wie schön. Und dann gibt es Tage, da konnte ich das einfach nicht ertragen, weil man dann einfach Das führt einem dann so vor Augen, wie groß der Abstand ist. Weil solange man nur auf das eigene Kind guckt, solange ist das ja relativ einfach. Man sieht die kleinen Fortschritte und dann, weil man so nah dran ist, erscheinen die einem groß. Aber wenn man dann einen Schritt zurücktritt und denkt, okay, dieses Kind ist auch ein Jahr und es läuft schon und dein Kind kann noch nicht mal den Kopf halten, dann kann man da ja nicht mehr die Augen vor verschließen. Eigentlich habe ich das erst so richtig geschafft, als es für mich kein Problem mehr war, dass meine Tochter behindert ist. Mhm. Also erst, wenn man das, ich sage jetzt mal, annimmt, erst wenn man wirklich sagt, sie ist behindert, naja gut, dann ist es eben so. Erst dann kann man auch wieder auf die anderen Kinder zugehen und sagen, die sind ja wunderbar und die können laufen und die haben Spaß und sind auch ganz süß, aber es sind halt nicht meine Kinder. Und dann,
sie sagen ja auch Sätze wie, ich würde mein Kind keinem anderen gönnen.
Ja, klar, ich gebe mein Kind ja nicht her. Ich möchte ja nur meins und meins gibt es eben nur so. Die anderen, ich will nicht tauschen. Ich möchte nicht das Nachbarskind haben. Andere Kinder haben andere Macken. Meins ist eben so, wie es ist, wunderbar.
Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Mutter, die zum Beispiel über die Schuppenflechte ihres Kindes jammert. Sie lassen sie zum damaligen Zeitpunkt dann einfach stehen, weil sie die Jammerei nicht ertragen können.
Ja, das war ein bisschen fies von mir.
Weiß ich gar nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einem lächerlich vorkommt, wenn jemand über Dinge klagt, die im Vergleich zu dem, was man selbst stemmen muss, täglich eine Lappalie sind.
Ja klar, ich meine, Schuppenflechte kann aber auch, glaube ich, relativ schlimm sein. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich mir das einfach nicht anhören, weil man denkt, das banalisiert dann das eigene Unglück. Also in dem Moment habe ich das so empfunden, weil ich gedacht habe, mit wem redest du gerade? Du redest mit jemandem, dem es wirklich, der Notarzteinsätze hat täglich und der quasi um das Leben seines Kindes fürchten muss und dein Kind kratzt sich. Aber natürlich, also ich habe dann gelernt, mich einfach ein Stück weit auch zurückzunehmen, weil die anderen haben ja auch Recht auf Sorgen. Es ist ja nicht so, dass jeder nur um das Leben seiner Kinder bangen darf und der Rest muss die Klappe halten. So funktioniert die Welt ja nicht.
Wie sieht's denn mit Vergleichen aus mit Menschen, denen es schlechter geht? Da sagen ja einige Glücksforscher, das kann durchaus helfen, wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, die vielleicht ein noch schlimmeres Schicksal zu tragen haben, als man selbst.
Also das ist ein bisschen, ist ja kein feiner Zug, aber natürlich.
Nee.
Ja, na klar hat man das. Also ich war auch in der Frühfördergruppe für von Behinderung bedrohte Kinder, so heißt das offiziell. Wo es dann nur so Kinder gab wie meine Tochter. Und dann gab es natürlich Fälle, von denen ich fand, dass sie schlechter dran sind als wir. Und das war schon erstmal schockierend, dass man plötzlich wieder in der Mitte der Skala ist und nicht mehr am unteren Ende. Andererseits wollte ich da natürlich auch immer hin. Ich wollte ja nicht unten sein. Also man will ja nicht immer das arme Schwein sein. Aber ich habe mich dann mit den Müttern unterhalten und habe gemerkt, das ist auch immer eine Frage der Perspektive. Also für die Mütter war das ganz schlimm, dass mein Kind Epilepsie hat und dass ich nie weiß, wie der Tag endet. Dass ich nie weiß, ob ich heute Notfallmedikament geben muss oder 112 rufen muss. Damals. Und für mich war das viel schlimmer, dass diese Kinder halt blind sind und taub vielleicht. Für die war das schlimm, was ich hatte und für mich war schlimm, was die hatten. Also schlimm ist im Grunde auch immer das, was die anderen haben. Das ist genau die Umkehrung von, das, was die anderen haben, ist immer besser. Also das, was der Nachbar hat, will man immer gerne haben. Ne, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das funktioniert auch umgekehrt. Also ich versuche ein bisschen mehr einfach nur das zu sehen, was mich betrifft und nicht so stark zu vergleichen. Es ist aber auch schwer.
Wie ist es denn mit Vergleichen mit Ihrem vorherigen Leben? Sie sind Journalistin, waren beruflich sehr erfolgreich, haben für renommierte Magazine wie Die Zeit geschrieben, hatten einen gesunden Sohn. Als wie glücklich erscheint Ihnen Ihr damaliges Leben im Rückblick?
Ja, sorgenfrei, würde ich sagen. Ob das automatisch Glück ist, weiß ich nicht.
Haben Sie es damals als glücklich empfunden?
Also wir neigen zu Fröhlichkeit in unserer Familie. Also wir
das klingt jetzt wie eine Krankheit.
Ja.
Wir neigen zu Fröhlichkeit.
Ja, also so rheinische Frohnatur ein bisschen. Ne? Also man, wir lachen halt viel. Wir haben immer schon viel gelacht und wir haben immer schon gern drüber geredet, wie toll alles ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wir waren Grübler und waren gefangen in Depressionen. So war es nicht. Aber ich habe mir schon zu viel Kopf gemacht über Sachen, die nicht wichtig sind. Also zum Beispiel war ich mit meinem Sohn, als der 6 Monate alt war, beim Kinderturnen, beim Musikkurs und beim Babyschwimmen. Und habe mich schon gequält, weil ich dachte, die anderen gehen jetzt auch noch zum Massagekurs. Also ich hatte trotzdem das Gefühl, ich tue nicht genug. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich so ehrgeizig bin und dachte, mein Sohn soll mal Bankvorstand werden. Und deswegen müssen wir das jetzt alles machen. Aber ich habe schon einfach das Gefühl gehabt, machst du das alles richtig? Ist das alles in Ordnung? Ich habe ständig irgendwo nach der Messlatte gesucht, die mir sagt, dass ich irgendwie das richtig mache mit diesem Kind. Und das hätte ich gar nicht machen müssen. Ich hätte einfach die Zeit genießen können. Ich habe die auch genossen, aber ich glaube im Nachhinein, ich hätte die auch ruhig noch mehr genießen können. Mich noch mehr auf die schönen Momente stürzen können.
Das ist ja auch ein Thema, das Sie in Ihrem Buch ansprechen. Das Thema, dass man sich viele schöne Glücksmomente mit den eigenen Kindern auch kaputt macht, wenn man nur noch auf Leistung schaut. Sie schreiben den Satz, eine wichtige Einsicht für uns war zu erkennen, ein süßes Grübchen ist wichtiger als ein funktionierendes Gehirn.
Ja. Ja, das ist so. Was natürlich auch wieder mit den Erwartungen zu tun hat, über die wir gerade geredet haben. Klar, wenn ich nur auf das Kind gucke und sehe, was es nicht kann oder was es mal werden soll, dann sehe ich ja nicht, was es schon ist. Mich macht das glücklicher, wenn ich drauf gucke, was sie schon kann und mich daran erfreue. Und das heißt nicht, dass man nicht mehr fördert übrigens. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mehr zur Physiotherapie gehe. Nur ich gehe da halt anders hin.
Sie haben aber ja zum Beispiel mal eine Frühfördertherapie bei Lotta abgebrochen, weil Sie das Gefühl hatten, das bereitet ihr zu viel Schmerzen. Ja. Sie wollten ihr mehr Glück in der Gegenwart schenken und haben das gegen einen möglichen Fortschritt in der Zukunft, der vielleicht eingetreten wäre, vielleicht auch nicht, eingetauscht. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen?
Sehr schwer. Das war eigentlich die erste schwere, richtige Entscheidung, weil vorher hatte man immer nur die Ärzte, die einem gesagt haben, was man machen soll. Man muss operieren und dann gibt es auch keine Wahl. Aber wenn man dann plötzlich sagt, ich habe dabei ein schlechtes Gefühl, das Kind schreit immer nur bei dieser Therapie und die Therapeutin sagt, da muss sie durch. Und ich denke irgendwie, nee, da muss sie nicht durch. Sie hat doch sowieso so viel Mist, mit dem sie klarkommen muss. Warum muss sie jetzt auch noch jeden Tag 10 Minuten schreien? Und von mir erfahren, dass ich über ihre Widerstände komplett rübergehe. Was habe ich von einem Kind, das vielleicht später mal läuft, aber auf jeden Fall jetzt schreit? Also ich bin immer noch nicht abgeschlossen mit dieser Entscheidung. Also ich setze mich ab und zu abends noch hin und denke, vielleicht sollte man doch noch mal diese Therapierichtung, aber einen anderen Therapeuten sich anschauen. Aber im Endeffekt, ich möchte einfach, dass meine Tochter jetzt ein schönes Leben hat. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, dieses Leben. Und ich möchte auch einfach, dass sie ein zufriedener Mensch ist. Und darauf, dass sie heute lachen kann und glücklich ist und eine schöne Kindheit hat, darauf bin ich sehr viel stolzer als auf ihre körperlichen Fortschritte. Weil ich glaube, das ist auch das, was ich in der Hand habe. Ich bin ja nicht die Therapeutin, ich bin ja die Mutter. Und wenn ich das schaffe, immer noch als Mutter drauf zu schauen und nicht so sehr als Arzt oder als Therapeut, zu dem man automatisch weitergebildet wird mit so einem Kind. Also sie lernen so viel, dass sie irgendwann nur noch sehen, ah, guck mal, die Hand hat eine Fehlstellung, statt dass man sieht, das Kind freut sich gerade. Und das ist doch eigentlich schade, wenn das verloren geht. Weil Therapeuten und Ärzte hat die so viele, die braucht nicht noch einen mehr.
Und braucht nicht noch mehr Leistungsdenken. Ist denn so ein Leistungsdenken, wie wir es ja alle aus der Schule zum Beispiel kennen, wenn wir gesunde Kinder haben, ist es unter Eltern von behinderten Kindern auch verbreitet?
Ich glaube, das ist genauso wie bei nicht behinderten Kindern. Es gibt die Eltern, die sich erst recht an die Hoffnung klammern und erst recht wirklich viel fördern. Also ich kenne auch Kinder, die wirklich 6 Tage die Woche, 8 Stunden ein ausgeklügeltes Programm durchfahren oder jeden Tag zu einem anderen Therapeuten gehen, weil die Eltern halt hoffen, dass ihnen das hilft. Die wollen ja nur das Beste für ihr Kind. Wir wollen alle nur das Beste für unsere Kinder. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin und wie definieren wir das? Und dann gibt es die Eltern, die jetzt, sage ich mal, eher so wie ich sagen, auch mal auf den Spielplatz gehen, ist auch ein Wert an sich. Einfach mal langweilen ist auch wichtig. Oder vielleicht mal ein Hörspiel hören und Mama darf einen Kaffee trinken. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde auch, so wichtig wie mir mein Kind ist, aber ich muss auch auf mich gucken. Und ich muss auch sagen, macht das auch so viel, das für mich gut ist. Das ist so ein bisschen egoistisch, aber das habe ich auch gelernt, dass man sagen muss, wenn ich da jetzt nicht durchhalte, dann hat mein Kind da auch nichts von.
Sie brauchen Selbstglücksmomente, um
Kraft
zu haben.
Ja, ganz ehrlich, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Roth, eine Frage, die sich viele von uns natürlich, wenn sie schwerst behinderte und schwerst pflegebedürftige Menschen sehen, stellen, ist dieses Leben dennoch lebenswert? Empfindet derjenige dennoch schöne Momente? Empfindet er Glück? Sie haben sich die Frage in Bezug auf Lotta auch gestellt. Wie sieht da Ihre Antwort aus?
Also zu der Zeit, wo ich mir die Frage wirklich akut gestellt habe, ging es meiner Tochter sehr, sehr schlecht. Und naja, ich habe mich halt gefragt, ich habe ihr das Leben geschenkt, aber was ist denn das für ein Leben? Wäre ich denn glücklich, wenn ich nicht sehen könnte und wenn ich ständig Medikamente nehmen müsste und mich nicht rühren könnte und immer darauf angewiesen bin, dass einer kommt und mir hilft? Ich habe mir damals Studien angeguckt zur Lebenszufriedenheit von behinderten Menschen und bin auf eine Studie gestoßen über Locked-In-Patienten. Das sind Patienten, die zum Beispiel nach einem Schlaganfall nur noch mit der Wimper zucken können und die kommunizieren so mit der Umwelt. Und da haben sich, ich glaube, 72%, also auf jeden Fall die überwiegende Mehrheit, als glücklich eingestuft in dieser Umfrage. Natürlich war das nicht kurz nach dem Schlaganfall, sondern Jahre später. Und ich glaube, das hängt auch von vielen Faktoren ab, ob man sich so als glücklich einschätzen kann. Aber damals habe ich gedacht, naja, schau mal, du weißt es einfach nicht. Du kannst dich da nicht hineinversetzen in dieses Kind und in diese Menschen. Das würde man ja auch nicht denken, dass so jemand glücklich ist. Da würde man doch denken, da wäre ich lieber tot, als kann das funktionieren. Und für diese Menschen funktioniert es. Und naja, und dann ging es meiner Tochter Gott sei Dank irgendwann wieder besser. Und die hat mir ihre eigene Antwort gegeben, indem sie mich angelacht hat und mir ganz akut gezeigt hat, die hat ein lebenswertes Leben. Aber die Frage ist ja, wie beurteilen wir, was lebenswert ist und was nicht?
Das kann man von außen wahrscheinlich insgesamt schlecht machen. Die Frage, was ist lebenswert, was macht ein glückliches Leben aus, die haben Sie sich ja schon stellen müssen, als die Diagnose im 9. Monat kam. Als es hieß, ihr Kind hat diese Vena
Galeni-Malformation
und wird eventuell schwer behindert sein, man weiß es nicht. Ein Arzt hat Ihnen damals gesagt, wenn Sie sagen, ich springe vom Dach, dann macht Ihnen das Kind vielleicht noch jemand weg.
Also dann finden Sie noch einen, der es wegmacht. Ja. Ich habe das damals direkt vor mir gewiesen, das war im 9. Monat. Das kam mir total illoyal vor, überhaupt darüber nachzudenken, weil meine Tochter war schon voll lebensfähig im 9. Monat. Das ist, da können sich Kinder bewegen, wenn die dann rauskommen, dann leben die. Die muss man aktiv töten. Also muss man eine Spritze ins Herz geben zum Beispiel und dann tot auf die Welt bringen. Und das kam für mich nicht in Frage. Ich habe das auch nicht näher nachrecherchiert. Ich habe das eigentlich gar nicht geglaubt. Ich dachte, das geht doch nicht. Das darf man gar nicht, oder? Und ich habe mir das später angeguckt, man darf das schon. Also es gibt in Deutschland bis zu 500 Fälle pro Jahr von Spätabtreibung. Aber man kann das machen, wenn man einen Arzt findet, der das freiwillig macht und der zum Beispiel eine Ethikkommission in seinem Krankenhaus davon überzeugt. Für mich war das keine Option, aber mich hat das natürlich zum Nachdenken gebracht, weil das ja dann ein bisschen auch die Verantwortung auf mich legt. Na, ich bin ja dann derjenige, der über Leben und Tod entscheidet als Mutter. Ich muss ja dann sagen, nein, dieses Leben ist trotzdem lebenswert oder ich erspare das meinem Kind.
So ohne zu wissen, was überhaupt kommt.
Ohne zu wissen, was kommt, ja. Mhm. Und darüber habe ich später noch viel nachgedacht, also zum Thema auch Pränataldiagnostik, weil man ja immer mehr sehr früh sagen kann, also in der 10. Woche zum Beispiel, ob das Down-Syndrom bei dem Kind da ist, also Trisomie in 20 zum Beispiel oder eben nicht. Wie entscheiden wir das? Nach welchen Kriterien? Welches Leben jetzt lebenswert ist und welches nicht? Plus, wir wissen ja gar nicht genau, was kommt. Aber selbst wenn mir ein Arzt gesagt hätte, in der 10. Woche, ihr Kind wird später mal nicht laufen, ne, nicht sitzen, nicht kauen, fast nichts sehen, kaum was sagen, da hätte ich doch wahrscheinlich gedacht, das ist nicht lebenswert, das arme Kind. Oder auch, was ist das für ein Leben für mich, das kann ich nicht. Und ich hätte mich geirrt. Ich kann das schon. Und meinem Kind geht es auch gut.
Was mich wirklich geschockt hat, Frau Roth, ist, dass Sie in Ihrem Buch beschreiben, dass es immer wieder Menschen gibt, die Sie zum Beispiel an der Ampel ansprechen und sagen, hat man da nichts dagegen machen können, wenn Sie Ihre Tochter sehen. Damit meinen Sie nicht, hat man was gegen die Hirnschädigung machen können, sondern hat man was gegen das Kind machen können, hat man das nicht mehr
abtreiben
können.
Ja, das ist ja oft unreflektiert. Also ich glaube gar nicht mehr, dass das so böse gemeint ist. In dem Moment bin ich natürlich auch geschockt und später bin ich dann auch wütend. Aber mit genügend zeitlichem Abstand, mir ist das jetzt schon ein paar Wochen nicht passiert, finde ich das, also ich finde es ehrlich gesagt fast besser, wenn es einer mal sagt, als wenn es alle immer nur denken, weil ich glaube, dass das doch relativ viele Menschen denken. Also wenn wir uns anschauen, dass, um nochmal das Down-Syndrom als Beispiel zu nehmen, dass sich 90% der werdenden Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden nach der Diagnose Down-Syndrom, dann ist das ja quasi eine Entscheidung der Eltern. Und das ist das aus Schicksal wird Entscheidung, auch von außen. Wenn man dann ein Kind kriegt mit Down-Syndrom, dann heißt es, hast du nicht aufgepasst oder wolltest du das so? Also mich hat auch mal jemand gefragt, ob ich das so wollte. Es gibt ja auch den umgekehrten Schluss nach dem Motto, finde ich toll, dass du dich dafür entschieden hast. Finde ich genau richtig, wo ich sage, naja, also so ist nun auch nicht. Ich habe jetzt nicht die Hand gehoben und habe gesagt, ich will das schwerbehinderte Kind. Das kann ich mir nicht an die Stirn heften. Ich habe mich für mein Kind entschieden und das hat sich als schwerbehindert entpuppt. Vorher wusste ich das aber so nicht, Gott sei Dank, sage ich heute. Weil ich weiß nicht, wie ich es hätte entscheiden sollen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Roth, wir haben viel über Glücksmomente gesprochen, auch über manche schwierigen Erlebnisse, die Sie hatten. Eine Situation war ganz besonders schwierig. Da ging es Lotta über einen längeren Zeitraum hinweg gesundheitlich sehr schlecht. Sie und Ihr Mann litten unter permanenter Sorge, permanentem Schlafmangel. Würden Sie im Rückblick sagen, es gibt Lebensphasen, da sind die Sorgen so groß, dass Glücksgefühle eigentlich nicht mehr möglich sind?
Ja, das finde ich schon. Damals hat mein Sohn auch gelacht, meine Tochter nicht, aber mein Sohn. Und ich hatte auch die schönen Momente, die ich heute noch habe und damals konnte ich sie nicht genießen. Da scheint die Sonne und es ist egal. Da hängt immer so ein Schatten über ihnen. Ich glaube schon, dass es Situationen gibt, in denen man nicht glücklich sein kann. Das glaube ich wirklich. Ich hoffe für andere, dass das auch irgendwann vorbeigeht, dass das Phasen sind und nicht ein permanenter Zustand. Aber ich kann es natürlich nicht beurteilen. Meinem Kind geht es jetzt mittlerweile gut und ich muss sagen, mein Glücksempfinden ist auch stark daran gekoppelt, wie es meinem Kind geht, gesundheitlich. Mhm. Und ich meine damit nicht, dass sie laufen kann, sondern ich meine einfach, dass sie stabil ist, dass sie keine Notarzteinsätze braucht. Und deswegen ist, wenn wir hier über Glück reden, muss man auch immer sagen, das ist auch an meiner Meinung nach auch an Umstände gekoppelt. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was ich individuell quasi in mir bewegen muss, damit ich das Glück schätzen kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich habe sehr viel Glück von außen.
Also, welche Umstände führen denn bei Ihnen dazu, dass Sie sagen, ich habe Glück mit den Umständen
einfach? Ja, also erstmal habe ich meinen Mann, der ist immer noch da. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man sich anschaut, wie viele Ehen geschieden werden. Und wenn man ein schwerbehindertes Kind hat, sehen die Statistiken noch mal ein bisschen schlechter aus. Ich habe meinen Sohn, der wunderbar ist. Meine Tochter, die auch wunderbar ist, die gesund ist. Also sie ist schwerbehindert, aber sie ist gesund. Das sind ja keine Gegensätze. Ich bin finanziell so abgesichert, dass ich es mir erlauben kann, mich mit der Krankenkasse rumzuschlagen.
Ach, das spielt
oder
eine
mit
Rolle.
Behörden. Das spielt eine große Rolle. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass für die meisten Eltern, die ich jetzt kennengelernt habe von schwerbehinderten Kindern, die hadern nicht unbedingt mit der Behinderung ihres Kindes, sondern die hadern mit den Behörden. Und die hadern damit, dass das Leben quasi künstlich noch schwer gemacht wird von außen. Und das ist eigentlich das, was einen auch so ein bisschen wütend machen kann. Ne? Wenn man sagen kann, schaffen es diese Menschen schon, diesem Leben einen Sinn abzutrotzen und für ihr Kind da zu sein und wirklich zu helfen. Und dann wird ihnen von außen nicht geholfen, sondern dann werden noch zusätzlich Hürden in den Weg gestellt. Also zum Beispiel mussten wir für den Kindergarten einen Integrationshelfer beantragen. Da hieß es, das dauert 4 Wochen. Und das hat 11 Monate gedauert. 11 Monate, in denen meine Tochter in einen ganz normalen Kindergarten gegangen ist mit Erziehern, die eine ganz normale Gruppe haben und die nebenher ein schwerbehindertes Kind mitgetragen haben. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich diese Leute alle um mich habe, dass ich Leute finde, die das freiwillig machen, die helfen, die sich an meine Seite stellen, mit mir gemeinsam kämpfen. Und ich bin einfach auch dankbar dafür, dass ich weiß, naja, zumindest so ein bisschen, wie man mit Behörden umgeht, dass ich zum Beispiel, dass ich einfach mal Deutsch spreche. Das ist auch nicht selbstverständlich. Was ist mit den ganzen Leuten, die eben nicht so gut Deutsch sprechen, die vielleicht 5 Kinder haben, die morgens um 8 an der Kasse sitzen müssen? Wie sollen die das denn alles noch hinkriegen mit den Behörden? Ich muss sagen, das hat mich sehr dankbar auch gemacht für das, was ich habe.
Was Sie können auch, ne? was Sie selbst noch bewältigen können.
Ja, und ich kann es mir leisten, das in guten Momenten sportlich zu nehmen. Und nicht persönlich, wenn wieder eine Ablehnung kommt für irgendwas. Aber das kann nicht jeder. Und ich weiß auch, dass ich das nicht unendlich kann. Also mich ärgert es auch. Und das ist so ein bisschen was ich mir für die Zukunft wünsche, dass man nicht mehr so viel kämpfen muss, dass es nicht so viele kleine Kämpfe gibt.
Sie haben ja auch noch das Glück, eine Familie zu haben, also Ihre Eltern, ja, und gute Freunde, ja, die Sie auch unterstützen.
Ja, klar. Und Nachbarn und wirklich viele Menschen. Also wir leben so ein bisschen, mein Mann und ich sagen, Bullabü. Das ist ein kleines Viertel in Köln, aber eben es fühlt sich ein bisschen an wie ein Dorf, obwohl es in der Stadt ist. Viele Kinder und Kinder spielen auf der Straße und da ist Lotta komplett integriert und da kriegt man keine komischen Blicke mehr und auch keine komischen Kommentare. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt einen Nachbarn hätte, der ständig sich beschwert, ihr Kind schreit so viel oder so. Das wäre mir bestimmt unangenehm. Und so funktioniert das super. Klar, meine Eltern, die da sind und Freunde sowieso. Die meisten sind auch eher, naja, sagen wir so, es hat sich geteilt. Es sind ein paar weggefallen, ein paar Freundschaften auch auseinandergegangen aufgrund dieser Erfahrung. Aber sehr viele sind auch nie herangerückt. Also ich glaube, wenn man sowas durchlebt wie wir, die Leute müssen sich halt entscheiden. Entweder kommen sie mit rein und gehen mit uns durch diese harten Zeiten hindurch oder sie bleiben draußen und sind es aber auch raus. Das kann aber auch ganz befreiend sein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Roth, ich kann mir vorstellen, es beschert einem nicht sonderlich viele Glücksmomente, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich nicht normal bewegen mit meinem Kind. Ich werde ständig angestarrt von den Leuten, weil mein Kind schwer behindert ist. Welche Reaktion der Außenwelt auf Lotta würde Sie persönlich denn glücklich machen?
Also mich macht es immer glücklich, wenn einer natürlich reagiert. Also wenn er zum Beispiel, ja, sagen wir mal, wir stehen an der Ampel und mein Kind sagt, ah, und derjenige sagt, ah, na, das sagst du aber schön. Das erfordert allerdings, dass derjenige behinderte Kinder kennt, weil ich glaube, wer keine behinderten Kinder kennt, der macht das nicht mal so, weil der hat ja vielleicht Angst, mir zu nahe zu treten oder der guckt wahrscheinlich weg. Also ich hätte weggeguckt früher oder der gafft, das ist total unangenehm oder sagt was Blödes, aber also ich würde mir wünschen, dass die Leute halt einfach das Kind sehen und nicht den Rollstuhl und die Augen gucken und nicht auf den schiefen Hals. Und das funktioniert immer am besten, stelle ich fest, wenn die Leute schon behinderte Kinder kennen. Also die super damit umgehen, sind meistens die, die auch irgendwie eine Geschichte haben. Und die kommt dann meistens, spätestens im dritten Satz, kommt dann ja meine Cousine oder der Sohn meiner Tochter oder was auch immer. Das war ja auch einer der Gründe für mich, das Buch zu schreiben, war einfach, ich glaube, wir sind alle so gehemmt, über diese Themen zu reden, dass wir gar nicht natürlich miteinander umgehen können. Das ist vielleicht einfach zu viel verlangt. Vielleicht müssen wir einfach erstmal uns viel mehr treffen oder viel mehr kennenlernen und sei es durch ein Buch, damit wir so eine Natürlichkeit hinkriegen.
Wie reagieren denn die Kinder in Lottas Kindergarten auf Lotta?
Aber die sind super. Kinder sind ja gnadenlos. Also Kinder sagen ja, was hat die denn? Warum guckt die so komisch? Warum sabbert die so? Und sagen auch vielleicht, das ist ja eklig, wie die sabbert. Und das stimmt ja auch, ist ja auch nicht toll. Aber da ist kein Mitleid. Da ist kein von oben nach unten, da ist kein auch die Arme. Die suchen halt ganz schnell das, was möglich ist. Also was können wir denn machen mit der? Zum Beispiel das Lieblingsspiel von meinem Sohn mit meiner Tochter lautet Formel 1. Da nimmt der den Stuhl von ihr mit den Rollen drunter und dann rast er immer um den Esstisch. Lotta gewinnt alles. Alle rennen und sie findet das super, die rasen dann da lang. Ist relativ gefährlich. Oder Autoscooter. Autoscooter, braucht man noch einen Gegenspieler, der nimmt dann das Bobbycar. Mein Sohn, meine Tochter mit dem Rollstuhl und dann immer schön im Kreis und dann bumm. Sie finden das beide toll, aber ich muss sagen, da ziehe ich dann manchmal die Grenze. Wenn es zu wild wird, ist das auch gefährlich. Das heißt, Kinder trauen sich halt einfach, die schauen da irgendwann nicht mehr drauf, die machen einfach.
Und wie reagiert Lotta auf die anderen Kinder im Kindergarten?
Ja, klar, großartig. Ne? Die findet das ja auch super, wenn endlich mal einer kommt und ich sag mal, die abschleckt oder eben ihr den Sabberfaden aus dem Mund zieht, um zu gucken, wie lange der denn noch geht. Das machen Anderthalbjährige halt. Erwachsene machen sowas nicht, natürlich nicht. Wäre ja auch ein bisschen komisch. Ja klar, die schließt Freundschaften, die kann unterscheiden, die hat Lieblingsmenschen. Und das war für mich auch eine Erfahrung, das zu lernen, dass meine Tochter nicht nur zu mir und meinem Sohn eine Beziehung aufbauen kann, sondern dass sie Freundinnen haben kann. Und dass auch andere Menschen Lotta toll finden, nicht nur die, die sie lieben. Ich habe dann ihre kleinen Freundin mal gefragt, was denn so toll wäre, weil ich ehrlich gesagt das nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man mit einem Kind spielen will, das nicht wirklich spielen kann. Also das nicht fangen spielen kann, nicht mit Puppe nicht halten kann. Was machen die denn? Meinte eine, weil die beißt nicht, die haut nicht, die ist immer lieb, die ist meine Freundin. Dann ist doch schön.
Klare Aussage.
Ja, genau. Sie sehen auch den Vorteil. Also wenn wir über das Vergleichen reden, mein Sohn findet, wenn er seine Schwester mit anderen Schwestern vergleicht, hat er gnadenlos Glück gehabt.
Er hat sich ja bei ihm sogar noch ein behindertes Geschwisterchen gewünscht.
Also wenn, dann nur behindert. Wenn überhaupt. Oder lieber ein Hund. Also im Moment will er lieber einen Hund. Aber wenn ein Geschwisterchen, dann behindert, weil die machen nichts kaputt. Die nehmen die Lego-Sachen nicht im Mund. Und aus der Sicht eines Sechsjährigen sind das entscheidende Vorteile.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Roth, wenn Sie vor Lottas Geburt, also vor etwa 4 Jahren, ein Foto von sich und Lotta gesehen hätten, Lotta schwer behindert und spastisch gelähmt im Rollstuhl und Sie daneben, hätten Sie dann erwartet, dass die Frau neben dem Rollstuhl glücklich sein kann?
Ja, ich hätte wahrscheinlich gedacht, das redet die sich schön. Und das ist auch gut, dass sie das kann, weil es wäre ja ganz schrecklich, wenn sie sich das nicht schönreden könnte. Ich weiß das nicht. Aber nee, natürlich hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte schon geglaubt, dass das Glück auch gekoppelt ist an Gesundheit. Und ich glaube auch, dass es leichter ist, mit einem gesunden Kind glücklich zu sein, weil es einfach so viele Momente gibt. Aber ich glaube, es ist leichter für mich jetzt, diese Momente zu schätzen, weil ich die anderen Momente einfach sehr viel plastischer vor Augen habe, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Ich halte ja das Glück jetzt fest.
Wie sehen denn die Prognosen für Lotta aus?
Dann frage ich nicht. Ich frage keinen Arzt mehr nach Prognosen, weil ich gelernt habe, dass sie meistens nicht zutreffen. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass das Kind überhaupt noch da ist.
Das hat Ihnen auch ein Arzt gesagt, ne?
Ja.
Ganz am Anfang.
Ja, das ist also zu 100% letal und man hat ganz wenig Chancen. Und das stimmte so nicht. Das war falsch. Ich weiß halt nicht, wie alt meine Tochter wird. Also mir hat ein Arzt gesagt, das Kind kann 80 werden, wenn sie keinen Pflegefehler begehen. Also bemühe ich mich jetzt, keinen Pflegefehler zu begehen.
Auch eine schöne Aussage, ja.
Ja, aber das weiß einfach keiner. Also die besten Ärzte sagen einem ja, dass sie nichts wissen. Es gibt so wenig Kinder, die sowas hinter sich haben wie meine Tochter, wo ins Gehirn eingegriffen wurde und jetzt ist diese Ader geschlossen worden, die am Anfang zu groß war. Das ist Neuland, das weiß man nicht, was da noch kommt. Und es ist mir auch ein Stück weit egal. Es ist egal, was kommt, weil jetzt ist gut. Und ich hoffe nur, dass das, was jetzt ist, bleibt. Das wäre mir wichtig.
Schmieden Sie denn trotzdem noch für sich und Ihre Familie Pläne für die Zukunft?
Ja, wir überlegen jetzt an den Winterferien. ja, was heißt Pläne? Also ich denke jetzt wenig drüber nach, was in 10 Jahren ist oder in 20. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt, dafür habe ich auch einfach zu viel zu tun. Da habe ich keine Zeit für. Naja, ich hoffe, dass meine Tochter irgendwann mal ausziehen kann, so gern, wie ich sie habe. Aber ich hoffe für sie, dass sie ein eigenständiges Leben irgendwie hinkriegt, ein selbstbestimmtes Leben. Wie das aussehen kann, weiß ich nicht. Aber ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass meine Tochter in den normalen Kindergarten geht. Insofern, ich sehe das dann, wenn es soweit ist.
Und Sie, was wünschen Sie sich für sich?
Ach, eigentlich geht es mir gut. Also ich habe jetzt gar nicht so viel Wünsche. Ich konnte dieses Buch schreiben, das ist für mich Wahnsinn, dass das geklappt hat, dass es das gibt, dass das Buch da ist. Das finde ich toll. Hätte ich nie gedacht. Reicht schon. Mir braucht's nicht. Öfter ausschlafen, das wäre gut. Ja, ja, das will ich, das will ich. Ich will öfter ausschlafen. Ich will eine Kaffeemaschine, die nicht so auf den Geist aufgibt. dass mein Sohn in der Schule das irgendwie hinkriegt und meine Tochter irgendwie auch. Und dass ich und mein Mann weiterhin Zeit füreinander haben. Also, dass wir eigentlich dieses Netzwerk halten, was wir jetzt haben. Und dass es nicht schwerer wird, sondern leichter. Das würde ich mir wünschen.
Frau Roth, ich wünsche Ihnen das jetzt einfach auf.
Danke.
Und drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass es alles klappt. Danke, dass Sie uns haben Anteil nehmen lassen an Ihrem Leben und auch an den Glücksmomenten, die Sie erleben in diesem ja manchmal nicht einfachen Alltag. Ich habe jetzt auch noch ein kleines Geschenk für Sie. Ich greife mal in die Tasche. Da Sie mir schon im Vorgespräch, das wir am Telefon geführt haben, gesagt haben, ich habe noch nie was über Glücksforschung gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich dazu überhaupt was sagen kann, habe ich gedacht, ich schenke Ihnen dieses Buch, das heißt Glück, The World Book of Happiness. Und da haben Glücksforscher von Island bis Südafrika, von China bis Australien alles zusammengetragen, was sie jemals über das Thema Glück herausgefunden haben.
Da kann ich jetzt nachlesen, ob ich wirklich glücklich bin.
Und dann habe ich noch was für Lotta und Ben, nämlich zwei kleine Glücksbringer, zwei Schutzengelchen für die beiden.
Dankeschön.